Ja, hallihallo beim Konterpass-Podcast. Ab und zu gönnen wir uns ja Sonderfolgen und dann ist entweder Tillmann am Start oder ich. Und diesmal habe ich die Ehre, jemanden zu interviewen, jemanden im Podcast zu haben, mit dem wir im Grunde, ja man könnte sagen, im Alleingang die Corona-Krise beendet haben vor 2 Jahren. Und dann hat er sich verabschiedet aus dem Podcast, genauso wie ich. Wir haben es dann erstmal sein lassen. Erstmal guten Abend, Johan Nilsson.
Guten Abend.
Sag mal einführend, wie macht es denn der Tillmann eigentlich? Ist er ein würdevoller Nachfolger für dich?
Ja, der macht's okay. Also, der ist ja nicht hier und kann auf meine Kritik dann halt antworten, deswegen lasse ich das auch. Aber nein, ihr macht das echt cool. Also, ich finde das toll, dass ihr das machen und wir haben ja halt auch mehrmals darüber gesprochen, ob wir dann halt wieder starten wollen. Aber ja, das hat bei mir nicht geklappt so und dafür ist Tillmann ja perfekt.
Ja, wir haben viel zu tun gehabt. Ich habe Kind gekriegt, du hast Firma gegründet. Nee, andersrum, ach, egal. Wir sind irgendwie vorangekommen. Wir haben uns überlegt für heute, dass wir verschiedene Themen durchwühlen. Das eine ist, wir schauen mal beim ETV vorbei. Ist ja ein ganz interessantes Setup, wenn man sich anschaut, wie der Verein strukturiert ist und wie er im Vergleich zu anderen Vereinen in Deutschland steht. Da gehen wir mal alles Mögliche durch, plaudern über Vereinsstruktur, über Bundesliga, über wohin die Reise gehen soll. Und dann machen wir noch so einen kleinen Rundumschlag in der Szene, weil so wie ich es mitbekommen habe und so wie du mir so ein bisschen zugezwitschert hast, hast du ja gewisse Meinungen und Ideen zu unter anderem auch zu den Wünschen, mit denen wir dieses Jahr angefangen haben, aber generell auch zu anderen Themen. Und da wollen wir natürlich nichts auslassen. Insofern fangen wir mal damit an. Hast du die WM-Quali verfolgt?
Die Ergebnisse habe ich verfolgt, ja, natürlich. Ich saß tatsächlich mit einem Live-Ticker. Ich hätte gerne die Spiele live verfolgt und gesehen, aber ich bin ein bisschen gegen diese Zahlen, die diese IFF-App haben. Ich finde das halt ein bisschen unnötig bei dem WM-Quali. Ich kann es verstehen, dass bei der WM, da kostet es ja Geld, aber bei WM-Quali, da soll man einfach den Sportart einfach zeigen.
Hast du das Gefühl, wir haben viel verpasst?
Weiß ich nicht. Ein paar schöne Tore haben wir bestimmt verpasst.
Ja, ich hatte mich nur so ein bisschen ab und zu schossen mir der Gedanke durch den Kopf, dass es eigentlich eine wirklich unglaublich ungünstige Phase der Sportartentwicklung gerade ist, wenn man sich so diese Qualifikationsturniere anschaut, weil also die Spannung hält sich ja wirklich in Grenzen. Es ist ja kaum so, dass man sagen würde, boah, hast du gehört, dieses und jenes Land hat es nicht geschafft oder wow, dass die dabei sind. Also das ist so, das kriegt man nicht so ganz mit. Und gerade jetzt bei der Quali der Deutschen, also im Grunde hattest du das eine interessante Spiel, das in die Hose gegangen ist und alle weiteren Spiele waren dann halt mit einem zweistelligen Ergebnis alles andere ist aufregend. Aber das war bei den anderen Ländern vielleicht dann doch ein bisschen oder in den anderen Qualifikationsgruppen doch ein bisschen spannender. Aber ich glaube, das müssen wir heute gar nicht so sehr zerpflücken. Ich glaube, darauf freut sich vielleicht sogar Tillmann, dass wir das in 2 Wochen in unserem regulären nächsten Podcast machen. Insofern würde ich mich vielleicht mit dir erstmal auf Hamburg konzentrieren. Ihr habt ja eine spannende Saison, sagen wir es mal so. Fangen wir mal so ein bisschen mit der Struktur an, weil der ETV ist ja insofern ganz spannend. Es ist ja mit Abstand der größte Sportverein, der irgendwie in der deutschen Floorball-Szene unterwegs ist, insbesondere bezogen auf alle Abteilungen. Ich hab 23 Abteilungen, habe ich, glaube ich, nachgelesen. Das sind knapp 20.000 Mitglieder. Also das ist ja
20.500 Mitglieder haben wir ungefähr und 23 Abteilungen in, glaube ich, 30 Sportarten.
Ihr seid ja im Grunde größer als manche Stadt, in der Erstliga-Floorball gespielt wird. Das ist schon eine solide Hausnummer.
Ja, also ETV haben relativ früh gemerkt, dass die einfach die Kapazitäten reichen nicht in einen Standort und haben dann halt einen zweiten Standort gebaut und das halt auch in der Corona-Krise dann halt weitergebaut. Und nachdem wir das vor ein paar Jahren geöffnet haben, dann kamen halt auch sehr viele neue Mitglieder dazu. Und das ist natürlich cool. Und wie gesagt, also wir haben so, ich glaube jetzt so ungefähr circa 20.500 Mitgliedern in dann halt unterschiedliche Abteilungen. Also wie gesagt, 23 Abteilungen und die größte Abteilung ist die Fußballabteilung, glaube ich, mit 1.700 Mitgliedern.
Ich kann mich erinnern, die Fußballer, ich meine, wir werden beim Floorball bleiben, aber ich hatte so ein bisschen in der Vorrecherche, bin ich nochmal über diese Geschichte gestolpert, wo damals die Fußballer den Verein verlassen haben oder verlassen wollten, weil sie diese DFB-Pokalprämie nicht aufgeteilt bekamen. Das kann bei den Floorballern nicht passieren.
Nein, nein, das glaube ich, noch nicht. Also vielleicht in 10, 15 Jahren, wo vielleicht und hoffentlich ein bisschen mehr Geld im Spiel ist, dann können wir nochmal darüber sprechen, aber ich glaube, im Moment müssen wir bei Floorball keine Angst haben.
Aber jetzt ist Floorball zwar eine Randsportart im Verhältnis zumindest oder im Vergleich zu den anderen Abteilungen. Andererseits seid ihr ja wahrscheinlich einer der wenigen Kandidaten, die tatsächlich um einen deutschen Meistertitel spielen. Bekommt ihr das so ein bisschen im Verein mit, dass man das auch wertschätzt? Oder seid ihr da so ein bisschen so dass dieser Exot, der da sich immer irgendwie um Wort kämpfen muss?
Nein, also das ist ganz klar, dass wir sind halt nicht die einzige Bundesligisten. Zum Beispiel Softball oder Wasserball haben auch in der ersten Liga, spielen auch mit den Damen in der ersten Liga und dann haben wir auch bei Volleyball spielen halt die Damen zweite Bundesliga. Also wir haben ein paar Bundesligisten dabei in unserer ETV, aber mit drei Bundesligisten sind wir halt natürlich relativ gut da und man merkt das halt, wie man kennt uns, man kennt die Abteilung und wenn man was will, dann ist man halt per Du. Aber das ist halt eigentlich allgemein so in der ganzen ETV mit diese so viele Mitgliedern und trotzdem kennt man halt relativ viele und man grüßt sich dann halt im Flur, wenn man vorbeigehen und so. Das ist ganz cool. Aber so große Profit, weil wir Floorballer sind, sehe ich eigentlich nicht. Aber ja.
Wir haben mit Tillmann schon dieses Beflügelte, immer wenn ich einen Satz anfange mit ich kann mich erinnern, dann reisen wir sehr weit in die Vergangenheit. Und ich kann mich erinnern, mein erstes Bundesligaspiel oder mein erstes Spiel überhaupt in Deutschland war tatsächlich in Hamburg. Das war 2004 war das, also 20 Jahre her tatsächlich. Und wir spielten in der berüchtigten großen Halle. Die große Halle war aber nicht besonders groß, sondern es ist wahrscheinlich immer noch eine Sporthalle, die wahrscheinlich frequentiert wird, aber es war so ein alter Industriebau, zweites Stockwerk und wir zogen uns im Keller um, wo davor gerade die Fußballer da waren und die haben mit den Stollen wirklich ungefähr 25 Kilo Erdboden in der Kabine liegen gelassen und wir sind dann die ganzen Treppen hoch und spielten in so einer Halle, wo du im Grunde, du hast es so oben auf der kurzen Seite hast du oben so eine kleine Galerie und da haben so 15 Seelen runtergeguckt und ich glaube, wir haben damals 4-2 gewonnen und ich habe mir damals gedacht, puh, also wenn jetzt hier alles so aussieht wie in dieser Ecke, dann wird's eine wilde Fahrt. Das hat sich dann alles in den anderen Vereinen relativiert und das hat sich tatsächlich dann auch beim ETV in den Jahren danach massiv verändert. Ihr habt ja mittlerweile, ist es ja eure eigene Turnhalle, ne? die gehört ja dem ETV, ihr habt da ja Zugriff, ist eine schöne Halle. Und ihr habt es auch geschafft, soweit ich mich erinnere, reiste da so ein bisschen die Legende rum, es lag am Freibier, weiß ich nicht, vielleicht kannst du es bestätigen, aber ihr habt es ja mittlerweile geschafft, dass ihr eine der höchsten Besucherzahlen in der Liga habt. Wie kam das überhaupt zustatten, dass ihr erstmal so eine ordentliche Halle habt und dass ihr da auch die Leute reinkriegt?
Erstmal zu unserer großen Halle. Also die große Halle ist in unserem Hauptgebäude, der, keine Ahnung, 100 Jahre alt ist, gefühlt. Da haben wir früher gespielt, weil wir keine große Halle hatten. Aber irgendwann dürften wir dann halt in unsere Sporthalle Hohe Luft rübergehen. Wir dürften aber da kaum trainieren. Und das hat über mehrere Jahre gedauert, bis wir dann halt auch dort unsere Bundesligisten zumindest darüber gekriegt haben, dass wir dann halt da alle unsere Trainingszeiten haben. was immer noch so wenig sind, aber beim ETV ist dann halt, weil wir groß sind, wir haben halt viele Möglichkeiten. Also ETV hat mehrere Hallen, mehrere Dreifeldhallen. Wir haben auch irgendwie Meetingräume, Fitnessstudie, wo wir dann halt irgendwie, davon profitieren wir alle. Und über unsere Erfolge und weil wir halt auch Bundesliga spielen, kriegen wir halt natürlich da ja so einen kleinen Bonus. Also Fitnessstudie können halt alle unsere Bundesligisten dann halt für bessere Konditionen trainieren. Und ja, die Halle ist dann halt eine gute Entscheidung, aber ich glaube, die bessere Entscheidung war die Spielzeit. Also wir haben, ich kann mich erinnern, dass viele, es war wenige Teams, die haben halt Samstag 18 Uhr gespielt. Und wir hatten dann vor einiger Zeit, gab es die Überlegung, warum sollen wir halt während Fußball-Bundesliga spielen, lassen wir unser Spiel danach setzen. Und haben unsere Spiele dann halt um 18 Uhr gesetzt. Und alle unsere Freunde konnten dann halt ihre, keine Ahnung, St. Pauli, HSV und alles Mögliches gucken und danach zum Floorball gehen. Und das hat sich dann halt bewiesen, dass das eine richtige Entscheidung war. Und so konnten wir die Halle relativ gut füllen. Und Corona hat dann gezeigt, dass Leute dann halt den Weg zur Halle irgendwie vergessen. Aber wir sind jetzt wieder irgendwie gut dabei, die Halle wieder zu füllen. Leute kommen gern. Wir merken, sehr, sehr viele Kinder kommen. Die freuen sich eher auf die Drittelpause, glaube ich, als das Spiel, weil dann dürfen die selber spielen. Aber die kommen halt mit Eltern und Omas, Opas und ja, so können wir dann halt unsere Zuschauerzahlen ein bisschen.
Stimmt die Geschichte mit dem Freibier, das so vor, ich würde mal sagen, so 7, 8 Jahren damals so diesen ersten Schub bewirkt hat?
Was meinst du mit Freibier?
Da hieß es nicht damals, bei ETV Hamburg wird Freibier verteilt und plötzlich kamen schubweise Fanscharen an. Also zumindest hat sich so angefühlt und als wir wissen wollten, hä, warum, hieß es dann, ja, die Molle ist umsonst.
Nee, aber es gab mal ein paar Saisonen, da haben wir halt 2-for-1 gehabt vor Bulli, weil wir wollten halt gucken, oft war es so, dass Leute 18.10 Uhr zum Spiel kamen, weil die vorher, keine Ahnung, Fußball geguckt haben als Beispiel. Und wir wollten dann halt das ändern und dann kamen wir halt mit der Idee, lass mal einfach 2-for-1 bis Bulli. Und plötzlich waren halt alle 10 vor 18 Uhr da, also das war dann halt krass. Aber Freibier glaube ich nicht, aber.
Ihr wart die Ersten, die haben so eine Happy Hour eingeführt während des Floorball-Spiels. Übrigens, kennst du die sensationelle Happy Hour zwischen Deutschland und Tschechien, wenn man mit dem Zug fährt? Also wenn du im Zug, sagen wir mal, aus Berlin nach Prag fährst, zahlst du von Berlin bis zur Grenze Standardpreis und Happy Hour ist in Tschechien, einfach wenn du über die Grenze kommst, kostet alles die Hälfte. Und wenn du aus Tschechien wieder rausfährst, ist Ende Happy Hour.
du weißt, ich war einmal in Prag, da bin ich halt geflogen hin und zurück. Also dann, nächstes Mal fahre ich dann halt gleich mit dem Zug.
Bei meinem Junggesellenabschied warst du in Prag.
Ja, genau. Erste Mal.
Stimmt.
Darüber müssen wir vielleicht hier nicht zu viel.
Es war eine sehr kultivierte Veranstaltung und falls jetzt jemand denkt, Junggesellenabschied in Prag muss böse enden, auf keinen Fall. Es war ein hochwertiger Ausflug. Aber wir bleiben beim Floorball. Und zwar, du warst ja tiefenentspannt, als ich dich vor einigen Wochen habe versucht, so leicht zu provozieren, was ist eigentlich mit euren Jungs los, dass die plötzlich so eine Klatsche nach der anderen kassieren. Und dann hat man sich so ein bisschen diese Tabelle angeschaut und irgendwie gemerkt, ihr strauchelt dieses Jahr so ein bisschen mit den Auswärtsspielen. Und bevor ich dich frage, warum ihr mit den Auswärtsspielen strauchelt, reise ich nochmal kurz mit dir in die Vergangenheit. Und ich kann mich erinnern, ihr hattet jetzt schon immer ein kleines Problem mit den Auswärtsspielen. Wer hätte doch mal ein Jahr, wo ihr euch sogar zweimal auf der Autobahn mit dem Auto überschlagen habt?
Ja, haben wir gehabt. Ich weiß das. Ich saß drin, beide Mal.
Also ihr spielt lieber zu Hause offensichtlich?
Ja, wir spielen lieber zu Hause. Das ist zu Hause ist immer am schönsten.
Und woran liegt das, dass die Jungs sich auswärts dieses Jahr so viel anders und so viel schwerer tun als auf heimischem Parkett?
Gute Frage. Das ist schwer zu sagen, weil früher, als ich Trainer war oder als ich Spieler war, dann war es immer so, bei den Auswärtsspielen fehlte dann halt der halbe Kader. Keine Ahnung, warum. Also es gab manche Auswärtsspiele, da waren halt alle dabei, so Berlin, Bremen, als die noch in der ersten Liga gespielt haben, oder Lilienthal, so, da waren halt alle dabei, aber dann fährst du halt nach, keine Ahnung, Chemnitz oder nach Dresden oder München oder Schriesheim, dann fehlen halt der halbe Kader. Warum auch immer. Alle haben ihre Gründe gehabt, und ich nehme keiner böse, aber so ist das halt ein bisschen schwierig zu gewinnen. In dieser Saison sind halt fast den ganzen Kader da, wenn die dann halt auswärts spielen, und ich weiß nicht so genau, warum die dann halt auswärts anders spielen, weil die Spiele, die ich gesehen habe, fand ich halt nicht so kontrolliert wie in Hamburg. Also in Hamburg haben die eine ganz andere Körpersprache als auswärts. Und das habe ich natürlich auch unsere beide Trainern gefragt. Aber das ist ja, ist manchmal so, dass man halt auswärts nicht immer gewinnen kann.
Wie reisen die Jungs denn eigentlich an, auswärts?
Bus. Also Minibusse. Also die fahren selber.
Ja, ist vielleicht nicht so bequem.
Außer bei längeren Fahrten. Da. Also zum Beispiel München-Kaufering war mit der Bahn, und ich glaube, Schriesheim war auch mit der Bahn und Chemnitz war auch mit der Bahn.
Ich habe ja die Hypothese vertreten, dass um eine Erstliga-Lizenz zu bekommen, man einen ICE-Bahnhof nachweisen muss. Das wäre ja dann wahrscheinlich in eurem Interesse.
Oder im Flughafen. Das ist mir egal.
Ja gut, Binnenflüge, Entschuldigung, aber das müssen wir als progressive Trendsportart natürlich auf irgendeine Art und Weise sofort ablehnen. Also schön mit Zug. Aber ich glaube, du bist ja, vielleicht greifen wir jetzt einfach so ein bisschen vor, weil wir wollten ja auch darüber reden. Hast du das Gefühl, für eure Truppe so eine Bundesliga-Saison, so wie wir sie dieses Jahr erleben, ist zu lang? Ist es zu zerfahren? Sind das zu viele Doppelspieltage? Würdest du dir wünschen, dass man das irgendwie schafft zu komprimieren? Und wenn ja, wie?
Ich sage immer, dass der Spielplan einfach viel zu lang ist. Wir spielen viel zu lange. Ich glaube, dass diese Saison ist einer der kürzeren. Was aber trotzdem nicht bedeutet, dass das halt kürzer werden kann. Ich finde zum Beispiel, Doppelspieltage mag ich nicht. Ich finde die schrecklich, aber es geht halt nicht anders. Mein Problem bei Doppelspieltage ist nur, die müssen halt vernünftig gelegt werden. Also es macht keinen Sinn für Hamburg, Samstag um 18 Uhr in Chemnitz zu spielen und am nächsten Tag sollen die halt in Hamburg spielen. Oder ähnliche Spieltage. Es gab halt für euch in Berlin gab es auch so solche Spieltage, wo ihr dann halt irgendwie, keine Ahnung, erstmal 14 Stunden unterwegs seid und danach sollt ihr ein Heimspiel spielen. Das ist dann halt keine gute Voraussetzung. Ich finde, man kann Pokalspiele kann man halt auf jeden Fall als Doppelspieltag legen. Das würde halt, glaube ich, 4 Spieltage kürzer werden. Das könnte man auf jeden Fall machen. Und ich finde, dass man auch in der Woche spielen kann, wenn es geht. Also es gibt ja Vereine, zum Beispiel Leipzig kann gegen Chemnitz, Weißenfels auf den Mittwoch spielen. Warum nicht? Oder Hamburg müsste dann halt, keine Ahnung, in Berlin vielleicht abends spielen. Muss man halt das Spiel vielleicht um 20, 21 Uhr legen. In der Woche ist schwierig für Teams wie, keine Ahnung, Schriesheim oder Wernigerode, die dann halt ein bisschen weiter so einen nächsten Gegner hat. Aber das ist halt Dinge, wo man halt sagen muss, man kann es probieren. Und man kann es halt einmal schauen, wie das funktioniert. Und why not?
Also ich glaube für Spiele unter der Woche, da glaube ich, bräuchte man sehr, sehr viel Fantasie und müsste wirklich sehr viel Aufopferungsbereitschaft Bereitschaft der Teams haben, weil, oder zumindest, selbst wenn du sagen würdest, es machen dann halt, es können dann halt nur die machen, die auch wirklich tatsächlich Nachbarn sind, wie beispielsweise Leipzig und Weißenfels untereinander, dann werden die ja natürlich dann zeitlichen Vorsprung haben, was das gespielte Spiele angeht, weil ein Team wie Berlin wird ja im Grunde unter der Woche nie mit jemandem spielen können. Und ich glaube auch, selbst wenn Hamburg und Berlin sich da mal verabreden, du willst ja meistens 2 Stunden vor dem Spiel da sein, dann musst du 3 Stunden davor aufbrechen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das vielleicht noch nie so ganz realistisch ist. Aber siehst du, weil ich glaube, dass die Saison viel zu lang ist, ich glaube, dass nervt jeden und außerhalb der deutschen Grenzen versteht niemand, warum man in Deutschland tatsächlich Ende Mai noch irgendwas zockt. Ist es denn für dich jetzt vom Modus her ein gutes Setup mit 12 Teams und den Playoffs, so wie sie jetzt sind? Oder würdest du da vielleicht, Tillmann hat ja diesen Vorschlag mit 2 Staffeln, dadurch könntest du ja theoretisch die Mannschaften halten oder vielleicht sogar nochmal 2 Teams drauflegen, aber dann halt so ein bisschen in 2 Divisionen spielen?
Erstmal muss man halt irgendwie schauen. Ich finde halt grundsätzlich 12 Teams gut. Ich finde aber, dass wir auch mal bei den 12 Teams 8er Playoff, finde ich super, aber dann hätte ich gern 2 Teams, die einfach, da ist die Saison einfach vorbei. Diese Playdowns-Spiele finde ich halt schrecklich. Also die braucht keiner. Und wenn du dann halt ganz unten bist, da kann man halt noch überlegen, sollen die letzten beiden eine Art Quali spielen oder nicht? Das lasse ich ganz gern offen. Aber ich meine halt in der 2. Liga, wenn du Letzter bist, dann fliegst du sofort raus. Und verstehe nicht, warum das nicht bei der 1. Liga sein soll. Und bei der Aufteilung bin ich persönlich sehr dagegen. Ich finde, die 1. Liga soll auf jeden Fall über ganz Deutschland spielen. Also das ist einfach eine gute Marketing, wenn man sagt, wir sind in Deutschland unterwegs, wir sind in München, wir sind in Leipzig, wir sind in Berlin, wir sind in ganz Deutschland unterwegs und zeigen halt unsere Trikots und Sponsoren. Das finden halt voll viele gut. Und ich sehe nicht, dass das, was Tillmann da gesagt hat, so ein bisschen mit Aufwand und Kosten und so weiter. Ja, alles wird teurer, alles kostet Zeit. Aber ich glaube, dass wir können halt jetzt schon das sagen. Und ich habe nicht irgendwie das Gefühl, dass jemand schreit und sagt, wir haben kein Geld und können halt nicht in der 1. Liga spielen. Das habe ich von keinem Verein gehört, dass die so laut schreien, dass es gar nicht geht. Und deswegen bin ich halt klar für eine einheitliche Liga. Was aber dann halt in der 2. Liga sein kann, da finde ich halt eure Meinungen in eure Podcast ganz gut. Man muss halt gucken, dass die 2. Liga erstmal gut aufgebaut wird, viele Vereine spielen dort und die Idee, wo man halt vielleicht sogar irgendwie Regionalliga nach oben schiebt, so, das könnte man, das ist spannend. Das ist auch spannend. Aber in der 1. Liga soll auf jeden Fall soll das komplett gespielt werden. Eine Sache, und wie gesagt, also es gibt ja viel, man kann 4 Wochenenden einfach radikal kürzen, wenn man die Pokalwochenenden nimmt. Ist das, oder ist das so 4? Das bin ich halt unsicher. Ich glaube, es ist 4 Wochenenden. Also 4 Runden, wo die Bundesliga spielen.
Und an den Wochenenden würdest du das dann koppeln wollen, oder wie meinst du das?
Genau, Samstag ist Bundesliga und Sonntag ist Pokal. Und das ist fix, die Tage. Und und so kannst du halt 4 Wochen sparen.
Jetzt eine Sache finde ich ganz interessant. Letztes Mal hat ja Tillmann so eine Übersicht ausländischer Spieler gemacht in der Bundesliga und wer von denen ganz besonders profitiert und wo sie eher rar sind. Und ich glaube, das letzte Mal, dass beim ETV Hamburg ausländische Spieler wirklich spürbar waren, da gab es danach einen Pokalsieg. Bei dem Pokalsieg waren die ja nicht mal dabei, soweit ich mich richtig erinnern kann. Da seid ihr mit einer... Einer war, genau, Radek Kraus war da. Und der hat bei euch eigentlich nichts zu suchen gehabt, weil der sollte nach Berlin gehen. Aber nee, er musste nach Hamburg. Okay, gut. Jedenfalls seid ihr da mit einer B-Mannschaft hingefahren und habt einen Pokal geholt. Aber das war auch im gefühlt im vergangenen Jahrtausend. Trotzdem, die Frage, die ich eigentlich stellen will, ist, wie kommt es eigentlich, dass ihr mit so wenigen ausländischen Spielern unterwegs seid? Ist es eine bewusste Entscheidung oder ist es eher so, dass man dafür vielleicht, dass man sich da ein bisschen schwer tut, sie in den Verein zu holen?
Wir suchen nicht aktiv nach ausländischen Spielern. Wenn eine Anfrage kommt, dann ist halt die Standardantwort, wir können dir kein Geld geben, wir können dir helfen mit deiner Wohnung, aber in Hamburg findet man kaum einen, die du halt bezahlen kannst. Und ja, es tut uns leid. Aber wir können halt, meine Meinung war immer so, wenn du in Deutschland spielen willst, haben wir Kontakte mit anderen Vereinen, da können wir helfen. So, das war ungefähr, so agieren wir mit ausländischen Anfragen. Und ich glaube, es würde halt uns eigentlich ganz gut tun mit ausländischen Spielern, weil wir würden die dann halt auch in unserem Jugendbereich nutzen und wir würden dann schauen, dass die dann halt die Qualität einfach noch verbessern durch ihre Ansichten, so wie die dann halt spielen. Aber es ist nicht etwas, wo ich sage, okay, scheiße, wir haben keine Ausländer bei uns. Und wir haben halt noch nie da gekämpft, um irgendwelche zu bekommen.
Sagt der Ausländer zum anderen Ausländer. Weil genau. Die Sache ist halt die, dass wenn man sich so die sportliche Entwicklung der ersten Mannschaft anschaut, da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass immer, ich meine, ihr schlagt mittlerweile Weißenfels, rüttelt da auch an den oberen Positionen, habt euch da, glaube ich, auch unter diesen Top 3, 4 festgebissen. Aber gerade im Vergleich beispielsweise mit dem OHC oder mit Leipzig, wirkt es so, dass hättet ihr vielleicht die 2, 3 Sons oder Ginens und wie auch immer die Namensendung ist, dann könnte das so dieser letzte Schritt sein, um tatsächlich dann auch mal sich dann ganz vorne zu etablieren und vielleicht auch mal einen Titel zu holen. Deshalb einfach nur die Frage, ob das eigentlich jetzt vielleicht dann auch irgendwann Thema ist, weil man das Gefühl hat, na guck mal, das ist eigentlich das letzte Puzzlestück.
Ich finde das eigentlich ganz cool, was wir machen. Also ich finde das schön, dass wir eine attraktive Verein geworden sind, wo auch, also man muss ja halt ganz klar sagen, also wir haben ja viele Spieler, die nicht aus Hamburg kommen. Die sind halt in Norddeutschland unterwegs, die pendeln dann halt zum Training und pendeln zum Spieltage. Das finde ich halt erstmal großartig von allen, die das tun und machen, weil der Aufwand ist ja riesig. Und da setze ich ja lieber meinen Fokus. Also ich finde, die Liga entwickelt sich seit Jahren so gut, es wird so schnell, es wird so technisch und man muss echt gut sein, um da mitzuhalten. Und man sieht ja halt auch, also es klingt halt blöd, aber wir brauchen keine Ausländer, um zu zeigen, dass wir halt einer der Besten sein können. Und ja, das reicht mir eigentlich auch. Und ich verstehe die Gedanke, die du hast mit, lass mal vielleicht 1, 2 Ausländer holen, um dann halt vielleicht diese 3, 4 Punkte zusätzlich zu machen. Aber das haben halt andere Vereine und die haben wir auch geschlagen. Also
du, ich finde das ja auch völlig richtig, was ihr tut. Es ist einfach nur ein Thema, das so ein bisschen sich anbietet und deshalb wollte ich da mal nachgefragt haben. Ansonsten, glaube ich, ist euer Weg schon richtig. Zumal, ich meine, ihr seid jetzt nicht nur die Herren, sondern auch die Damen. Ihr kämpft ja beide um den Titel, seid auch beide noch im Pokal. Ihr seid im Grunde auch mit dem UHC und Leipzig, das, was wir gerade angesprochen haben, so die einzigen, der einzige Verein, mittlerweile eigentlich auch noch mit Bonn, die Herren und Damen haben, die um Medaillen spielen. Wie hat sich eigentlich diese Damentruppe in den letzten Jahren so gut entwickelt? Wie kam es dazu? Was für Impulse wurden da gesetzt, dass das Team mittlerweile sich so gefestigt hat?
Beim Damen war das so, dass die, ich kann mich ganz gut erinnern, als ich irgendwie neu in Hamburg war, habe ich ein Damentraining besucht. Dann haben wir in eine kleine Schulhalle gespielt, also super klein und teilweise ein bisschen ranzig so. Da haben die dann halt gespielt und dann gab es irgendwie, okay, wir müssen irgendwas machen. Und dann haben wir dann halt gesagt, dass die Herren verlieren quasi ein Großfeldtraining und das bekommen halt die Damen. So, und so hat sich das alles entwickelt und dann haben wir halt den Damen einfach die Möglichkeiten gegeben. Ich muss aber sagen, die kriegen halt immer noch so wenig Möglichkeiten. Die verdienen halt, also die Damen generell bei uns, nicht nur die ersten Damen, sondern auch irgendwie Damen im Freizeitsport, die verdienen halt viel, viel mehr bei uns und sollte eigentlich viel mehr bekommen. Aber bei unserer ersten Damen ist halt so, dass die eine konstante Entwicklung haben seit, keine Ahnung, 5, 6 Jahren. Da geht's in eine Richtung und man merkt halt, dass die Mannschaft auch da, wie beim Herren, eine attraktive Adresse geworden sind. Auch da, wir haben sehr viele Neuzugänge, die nicht aus Hamburg kommen. Und auch da pendeln halt viele Spielerinnen nach Hamburg, um bei MTV zu spielen. Und das sehe ich als eine große Lob an uns als Abteilung, weil wir zeigen dadurch, dass wir einfach attraktiv sind und Leute wollen bei uns spielen. Und dafür können wir halt auch so eine gute Leistung zeigen. Und dann muss man halt auch irgendwie, ja.
Habt ihr eigentlich im Verein irgendeine Policy oder irgendeine Richtlinie, Regelung, dass ihr da paritär gleichmäßig Trainings verteilt oder auch Material und Co. Oder ist es dann, kümmern sich die Herren um ihr eigenes Zeug und die Damen um ihrs?
Wir versuchen jetzt, dass Damen und Herren quasi alles gleich bekommen. Also die Damen und die Herren, die kriegen halt gleiche Ausstattung, die gleiche Deals in Sponsorenverträge und wenn du bei uns ein Partner bist, dann bist du nicht ein Partner von den Herren, sondern du bist ein Partner vom ETV. Das bedeutet, du unterstützt den Herren, den Damen und automatisch Hobby, Freizeit und Jugend. Und das ist ein Weg, den wir halt gern weitergehen wollen, weil wir sehen halt, dass natürlich, wie leider so viele andere Sportarten, den Fokus immer bei den Herren sind. Und da versuchen wir natürlich zu gucken, wenn ein Partner sagen, die wollen halt die ersten Herren sponsern, dann sagen wir, könnt ihr ja gern tun, aber eure Logos und so weiter landen dann ja auch bei den Damen. So. Und das finden wir halt natürlich super wichtig. Aber das ist ja halt unsere Sache, was wir damit machen. Also Hallenzeiten ist bei MTV so, dass wir haben eine gewisse Anzahl an Hallenzeiten und die können wir quasi selbst entscheiden, wer darf wo und wann trainieren und wie lange. Mhm.
Spielst du eigentlich noch oder wie hältst du dich nicht fit?
Ich spiele kein Floorball. Ich kann das nicht wegen meinem Rücken, der seitdem mein Sohn da ist, noch schlechter geworden ist.
Aber, hast du deinen Sohn bekommen oder deine Frau?
genau, ja. Meine Frau hat ein Kind, aber ja, seitdem mein Sohn da ist und immer auf dem Arm sein will, ist mein Rücken nicht besser geworden. Aber ja, ich mal gucken. Irgendwann trifft man sich bestimmt in irgendeiner Halle.
Das ist mit Sicherheit. Übrigens, habt ihr jetzt euren Fisch umbenannt? Wir haben ja ganz klare Weisungen abgegeben beim Konterpass. Wir haben den Namen Glubschi vorgeschlagen. Wurde der schon offiziell in die Satzung aufgenommen?
Nein, noch nicht. Okay. Dafür müssen wir eine Mitgliederversammlung organisieren. Und das wird erst im Herbst stattfinden. Also gucken wir mal.
Okay, na, solange es das auf den Programmplan schafft, dann funktioniert es. Übrigens hast du in der Berliner Doku dich gefunden, dich entdeckt. Du warst anwesend.
Natürlich, die Doku habe ich sofort geguckt. Letzte Folge fand ich ein bisschen lang. Das habe ich dann halt nicht 1:1 geguckt, aber die ersten Folgen fand ich super. Also richtig, richtig schön. Und natürlich habe ich mich erkannt.
Es ist eigentlich schade, dass wir nicht mehr so viele Gelegenheiten haben, unsere Wetten auszuspielen. Irgendwie, wir versuchen es ja sogar, ne? Wir schreiben uns ja regelmäßig, guck mal, hier könnte man, aber eigentlich auch nicht. Man hat halt nur noch wenig Einfluss darauf, was so passiert und dann kann man sich ja nicht wirklich irgendwie so betteln.
Ja, die Wetten sind ja nicht mehr so lustig, wenn wir selber keinen Einfluss haben, sondern alles liegt in andere Hände. Muss man halt schauen. Aber vielleicht sehen wir uns beim Final Four und dann können wir eine lustige Wette dann halt machen.
Irgendwas finden wir mit Sicherheit. Ich würde jetzt einfach zu diesem zweiten Themenblock gehen. Und zwar wollten wir ja über verschiedene Themen nochmal plaudern, die wir in den letzten Wochen mit Tillmann auch im Podcast angesprochen hatten. Und ich habe ein ganz bestimmtes Thema, weil ich weiß, dass meistens irgendwas am Wochenende passiert und dann kommt von dir eine Nachricht. Du bist wutentbrannt, hast dein Rotwein noch nicht aufgemacht und wir schreiben uns hin und her. Und zwar würde ich dich einfach offen fragen, wie hast du es mit den Schiris? Wie bist du dieses Jahr mit den Schiri-Leistungen zufrieden, Johann?
Rollercoaster. Punkt.
Ein Rollercoaster.
Ich habe alles erlebt und alles gesehen. Nein, ich bin die Leute, die mich dann halt als Trainer kennen, wissen alle Bescheid. Ich bin oft derjenige, der dann halt gegen die Schiedsrichter schreien und finde alles, was die machen, doof und blöd. Aber das Thema Schiedsrichter ärgert mich halt so, weil ich sehe halt so viel Entwicklung im Floorball Deutschland und bei den Schiedsrichtern sehe ich halt leider wenig Entwicklung. Und ich wünsche mir halt da, dass die halt mehr Anerkennung bekommen, dass die auch mehr Support kriegen. Das ist so ein bisschen, was ich mir wünsche, weil ich sehe halt, wie der Sportart einfach schneller wird. Und dann siehst du beim Schiedsrichter, die werden halt nicht schneller. Nicht körperlich schneller, sondern einfach, die kommen nicht mit den versteckten Fouls, mit dem Stockschläge oder ähnliches. So, das ist halt schade. Und da wünsche ich mir eigentlich, dass Floorball Deutschland viel, viel mehr Fokus legen. Ich weiß, es gab ja bei RSK irgendwelche interne Probleme, die Leute gewechselt und das ist irgendwie gefühlt eine undankbare Job beim RSK zu arbeiten. Aber es ist halt super, super wichtig, dass die dann halt da sind und man muss halt gucken, wie man diese Entwicklung dann halt fortschreiten, weil die Schiedsrichter müssen halt besser werden, meiner Meinung nach.
Ich glaube, Tillmann und ich, wir sind ja sehr, sehr vorsichtig, dieses Thema mit einer Kneifzange anzufassen. Jetzt nicht, weil wir niemanden auf den Schlips treten wollen, sondern weil wir einfach nicht das Selbstvertrauen haben oder nicht davon überzeugt sind, genug zu wissen, um dazu eine dezidierte Meinung zu haben, weil also ich stimme mit dir total überein, dass die Entwicklung der Schiedsrichter nicht so stark vorangeht wie die sportliche Entwicklung der Teams. Nicht in der Spitze, sondern in der Breite. Und wir haben natürlich in Deutschland sehr viele sehr, sehr gute Schiedsrichter, aber es passiert dann einfach zu oft, dass du halt manchmal sogar relativ wichtige Bundesligaspiele hast, wo dann jemand eingesetzt wird, der halt wirklich null Erfahrung hat und geht halt gefühlt in die Hose. Aber ich maße mir zum Beispiel überhaupt nicht an, zu sagen, liegt das Problem unten, liegt es bei den Vereinen, dass die im Grunde nichts dafür tun, dass Leute zu den Kursen gehen, dass sie sich richtig ausbilden lassen, dass man tatsächlich einen Pool hat, aus dem sich Leute ausbilden können, die dann tatsächlich auch irgendwann Qualität haben, weil wenn du keine Masse hast, hast du dann wahrscheinlich auch keine Klasse, weil gerade bei Schiedsrichtern, das wächst oder das entwickelt sich ja dann erst im Prozess. Oder ist der Fehler ganz oben angelegt und es gibt einfach keine gute Betreuung und keine gute Ausbildung, keine guten Programme seitens des Dachverbandes, obwohl es sie geben könnte. Ich weiß es nicht und deshalb gehe ich sehr, sehr ungern in dieses Thema rein und halte mich da so ein bisschen zurück. Aber ich kenne dich als einen direkten und emotionalen Gegenpart und ich kann das natürlich auch ab und zu nachvollziehen.
Ich finde halt... Es ist halt ein Zusammenspiel, also zwischen Verband und die Vereine. Also wir müssen halt zusammenarbeiten und schauen, wie können wir das hinkriegen, dass es halt attraktiver wird, Schiedsrichter zu sein. Ich meine halt, ich bin halt das schlechteste Beispiel, den Umgang mit den Schiedsrichtern während des Spiels. Aber das ist halt, ich weiß nicht, du musst halt erstens eine Breite schaffen, das hast du ja gesagt. damit du dann halt irgendwann mal einen Top kriegst. So, dann kannst du halt oben auch arbeiten. Und ich weiß, wir haben halt tausendmal unterschiedliche Ideen und so weiter. Und ich meine halt, langsam habe ich das Gefühl, dass Ehrenamt ist nicht mehr das, was es früher war. Und alle wollen halt Geld haben. Und wenn Schiedsrichter dann sagen, okay, für die nächsten Jahre bin ich Bundesliga-Schiedsrichter und nicht irgendwie Kontingent-Schiedsrichter, dafür kriege ich halt mehr Kohle. Da bin ich sofort dabei, das auch zu zahlen. Klar, es gibt auch ein Limit. Das, glaube ich, muss man auch klar definieren. Aber ich glaube, dass der Liga müsste eigentlich, also die erste Liga müsste eigentlich schauen, dass die eine eigene Bundesliga-Schiedsrichterpool bekommen und versuchen, die halt langfristig zu halten und die auszubilden. Und dann halt auch gleichzeitig, um Nachwuchs zu kümmern. Und dann halt bei den Nachwuchs, da sind wir halt Vereine verpflichtet, dann halt darum zu kümmern, dass wir eine Breite haben. Weil wenn wir Vereine sagen, wir kümmern uns um die Breite, aber der Verband kümmert sich dann halt um die ganz oben, dann haben wir halt auch eine klare Aufteilung. Klar, die Ausbildung muss dann halt vom Verband organisiert werden und da kann man halt auch mal überlegen, wie funktionieren die Ausbildungen, ist das schlau, jedes Jahr eine Lizenz zu machen? Kann man irgendwie eine Lizenz für 10 Jahre machen, dann ganz unten und dann kann ich überlegen, okay, dieses Jahr klappt das nicht, nächstes Jahr mache ich weiter. Es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, aber grundsätzlich muss man irgendwas machen. Und so wie es jetzt gerade läuft, ist man verliert den Anschluss oben und ich möchte nicht irgendwie überlegen, wie es ist, wenn beim Schiedsrichter nichts passieren und der Liga vom Spielerqualität sich so rasant entwickeln wie die letzten 5 Jahre, wie die Spiele dann halt in 5, 6 Jahren aussehen.
Ich habe kurz, hast du mich an dieses eine Thema erinnert, ich glaube, das müssen wir irgendwann in den Podcast aufnehmen, und zwar, wie viele Finanzen werden eigentlich zur Verfügung gestellt seitens der Aktiven, um Spielbetriebe und Ausbildung zu finanzieren, weil das ist ein Dauerthema. Als ich nach Deutschland gezogen bin, war ich tatsächlich schockiert, wie wenig und wie günstig ist es, Floorball in Deutschland zu spielen. Also in Tschechien hat man, glaube ich, 3 oder 4 Mal so viel gezahlt im Monat. Und zu der Zeit damals hatte, glaube ich, Tschechien ein Drittel oder ein Viertel der Kaufkraft wie Deutschland, weil einfach Floorball war im Grunde deine Freizeit. Ne? Also das spielte ja in deinem Lebenswandel eine relativ wichtige Rolle, aber du hast dafür weniger bezahlt, in Deutschland zumindest, als für ein Spotify-Abo. Damals gab es noch ein Spotify, aber jetzt im betragenden Sinne. Und ich glaube, das ist ja etwas, das hat sich ja ein bisschen entwickelt, aber jetzt auch nicht wirklich. Und würde man noch ein neues Fass aufmachen. Und ich habe mich daran erinnert, als meine Schiedsrichterkarriere zu Ende ging. Ich glaube, das war 2001 oder 2002. Da habe ich... war auch irgendwie gezwungen, Schiri zu sein, noch in Tschechien. Und ich durfte dann ein Spiel von irgendwelchen 7- und 8-Jährigen pfeifen und habe so ein bisschen verpfiffen. Und danach kam ein gewisser David Zlatnik zu mir, der war damals der Assistent der tschechischen Floorball-Nationalmannschaft, war ein ziemlicher Promi so in der Szene. Er kam zu mir, hat mich angesehen und hat mir gesagt, du hast die Kindheit dieser Jungs zerstört. Und den Satz habe ich dann mitgenommen und seitdem will ich niemanden mehr die Jugend oder das Erwachsensein oder das Alter zerstören und überlasse das Pfeifen gerne anderen. Gut, dann lassen wir mal dieses Kapitel so ein bisschen hinter uns. Du wolltest ein bisschen auf die Wünsche eingehen, die wir formuliert haben mit Tillmann. Das haben wir ja schon jetzt ein Stück angebissen. Du hattest im Vorgespräch heute ein interessantes Thema erwähnt. Und zwar, dass eigentlich die Vereine der ersten Bundesliga, vielleicht willst du es sogar noch erweitern, eine Pflicht haben sollten, in einer absehbaren Zukunft auch Mannschaften der Junioren zu stellen, wahrscheinlich U19 oder sowas, und die in einen Wettbewerb zu schicken. Habe ich das richtig verstanden?
Ist eine Überlegung. Also ich glaube, beim Nachwuchs muss man halt mal schauen, dass da halt vorangeht. Ich finde ja halt, ohne guten Nachwuchs hast du eigentlich keine Zukunft. Der Nachwuchs ist eigentlich das Fundament jeder Verein, so, um nachhaltig zu überleben. Und da gibt es halt viele Aspekte und viele unterschiedliche Themen, die man halt angehen kann. Und ich sehe halt irgendwie, wir haben halt U17 und danach ist dann halt irgendwie Regionalliga oder ähnliches oder Bundesliga. Und dazwischen gibt's halt nichts so. Und das finde ich halt schade. Klar, es braucht halt Zeit, weil die U17-Ligen haben nicht so viele Teams. Und das muss man dann halt über Jahre dann halt ausarbeiten, dass dann halt mehr Teams kommen, damit dann halt irgendwann mal auch eine zum Beispiel U19 oder U21 Team kommt. So, es gibt ja manche Vereine, glaube ich, die sowas Ähnliches gestartet haben. Die nennen das halt U21 und füllen dann halt mit irgendwie ältere Leute da rein, damit das dann halt ein Team wird. Aber das ist auf jeden Fall eine interessante Sache, wenn man halt sagt, in, keine Ahnung, in 8 Jahren soll jeder Bundesligist auch eine U21-Team stellen und dann gibt es eine U21 irgendwie Liga dazu. Muss man halt irgendwie gucken. Das finde ich halt super spannend.
Ja, vor einiger Zeit war das ja noch so, dass du gerade in diesem kritischen Alter zwischen, ich würde sagen, 15, 16, 17 im Grunde kein besonders gutes Angebot in Deutschland hattest. Wenn da jetzt eine Spielerin oder ein Spieler besser wurden, was sollte dann passieren? Das dann bis diese Brücke bis hin zum Erwachsenenbereich, die gab es ja im Grunde nicht. Und man musste sich da irgendwie rüberschwimmen über diesen Fluss ohne Brücke und versuchen, irgendwie anzukommen im Erwachsenenalter. Das, glaube ich, hat sich ein bisschen verbessert. Ich glaube, die U17-Trophy hat da ja beigetragen. Andererseits muss man natürlich auch zugeben, also die U17-Trophy ist ja schon eine Auswahlveranstaltung. Ne? Also du hast im Grunde schon, eigentlich ist es so dieser zweite Schritt vor dem ersten, nicht wirklich klar, weil es ist, glaube ich, das Beste, was man jetzt machen kann. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass vielleicht jetzt die Brücke so ein bisschen angefangen wurde zu bauen, irgendwo in der Mitte steht, dass wir es jetzt aber schaffen müssen, irgendwie zwischen diesem 17. und 21. Lebensjahr ein Angebot zu haben, weil im Augenblick ist es, so wie du sagst, dass da irgendwelche 16-, 17-Jährigen im Grunde sehr, sehr früh in die Erwachsenenligen reingetragen werden, weil sie davor nichts haben. Und für viele, die vielleicht eher filigranere Spieler sind, die eigentlich eher noch so 1-2 Jahre im Jugendbereich bräuchten, die verlieren dann vielleicht auch den Anschluss, entwickeln sich dann halt nicht weiter, weil sie dann halt sehr viel zu früh halt irgendwie körperlich überrollt werden und dann einfach nicht diesen Schritt machen können. Das wäre mit Sicherheit sehr interessant. Also das ist in Deutschland tatsächlich im Grunde keinen bundesweiten U19-Wettbewerb gibt. Und ich bin jetzt nicht naiv, ist mir schon klar, dass man jetzt keine einstaffelige oder zweistaffelige Bundesliga aufbauen kann, weil das wäre, glaube ich, noch zu weit weg. Aber dass es da nicht irgendeine Art von Turnierserie gibt, sondern dass es im Grunde erst diese nur regionale Wettbewerbe gibt und irgendwann dann in Zukunft vielleicht irgendwelche oder am Ende einer Saison die deutschen Meisterschaften. Ich glaube, das wirkt so ein bisschen zu wenig, ne? Also wenn du den Erwachsenenwettbewerb auf der einen Seite hast und drunter dann irgendwo die U17. Irgendwie ist der Sprung zu groß.
Ja, ich glaube, das größte Problem ist einfach, dass es nicht genug Vereine gibt. Und ich hab tatsächlich nachgeschaut gerade. ETV spielt U17 in Schleswig-Holstein. Und da sind halt zusammen mit ETV sind wir 4 Teams in U17. Und das ist dann halt natürlich schwierig, dann halt danach noch eine weitere Liga zu erstellen. So. Und da sehe ich halt, dass der Fokus muss eigentlich komplett in der Breite gehen. Also alle Vereine, die jetzt tätig sind, muss in der Breite gehen und Floorball Deutschland muss schauen, dass noch mehr Vereine irgendwie dazukommen. Klar, mehr Vereine müssen wir halt schauen, dass wir alle dafür bewerben, weil mehr Vereine, mehr Spieler bringt dann halt ganz oben dann halt mehr Qualität. Das ist ja ganz klar. Das müsste eigentlich jeder dann halt wissen. Und da ist dann halt die spannende Idee, wie kriegt man halt das hin, dass, sag mal, eine Großstadt wie Hamburg nicht nur einfach 3 Teams haben oder 3 Vereine, sondern vielleicht 5, 6, 7 Vereine. Wie kriegt man hin, dass in Norddeutschland nicht irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Vereine es gibt, aber dass man halt das verdoppelt oder verdreifacht. Wie kriegt man hin, dass die dann halt auch nachhaltig dann halt auch spielen können?
Ich glaube, zu diesem Thema Wachstum und in die Breite gehen, ich glaube, das ist dann nochmal ein Kapitel für sich. Ich würde kurz hier gerade einhaken, was du gerade angesprochen hast. Wie sieht es eigentlich in Hamburg oder im Ballungsgebiet Hamburg aus? Weil ich weiß, dass Berlin hatte ja lange Zeit, war das Problem, es gab halt damals BAT Berlin und dann gab es so ein paar Vereine, die waren sehr, sehr klein und der Unterschied war halt, im Grunde bist du immer bei BAT gelandet, wenn du ordentlich spielen wolltest und der Rest war dann halt Hobby. Mittlerweile haben ja hier die Leute vom FVBB wirklich super Arbeit geleistet. Ich glaube, wir haben mittlerweile 16 Vereine und die Regionalligen sind schon solide und mittlerweile sind ja aus dieser Agglomeration, ich rechne da mal auch so Potsdam mit rein, weil das natürlich alles irgendwie sich gewisse Wettbewerbe teilt. Die sind ja mittlerweile auch in der zweiten Bundesliga unterwegs und so weiter und so fort. Also das geht dort voran und du merkst, dass diese Masse in diesem Ballungsgebiet halt unglaublich wichtig ist. Im Grunde auch für das Top-Team, ne, in der Stadt, weil natürlich auch Spieler rüberkommen, die dann halt eine Qualität erreichen und ganz oben spielen wollen. Wie sieht es eigentlich in Hamburg aus? Du hast gerade gesagt, es gibt dort drei Vereine. Wird daran irgendwie gearbeitet, dass neue Vereine entstehen? Ist der ETV da hinterher oder denkt man sich, na, wir sind eigentlich so groß, wir können auch alleine im Grunde den Sport vorantreiben?
Wir sind halt, also ETV ist halt der größte Verein und sollte eigentlich eine Art, sagen wir, Verantwortung tragen, den Sportart in Hamburg einfach bekannter zu machen. Aber ich weiß nicht, es ist halt ein schwieriges Thema. Wir sind halt irgendwie alle ehrenamtlich unterwegs. Und ich glaube, das ist halt, solange es ehrenamtlich ist, ist das halt super schwierig, weil wir so viele eigene Themen haben, damit quasi unsere Vereinsstruktur überhaupt funktionieren. Und dafür ist die Zeit vielleicht nicht da, um zu gucken, wie kann man auf der anderen Seite von Alster einfach eine neue Verein gründen. Wie kann man die helfen, das umzusetzen, das zu machen? Da muss man eigentlich gucken, dass Flobobund Hamburg Zeit und Geld investieren in sowas. Und
wer schmeißt denn eigentlich den Hamburger Flobo-Verband?
Bitte?
Wer schmeißt denn eigentlich den Verband? Also wer ist da involviert?
Flobobund Hamburg, das ist drei ETVler oder ehemalige ETVler, die da sitzen und ein paar andere Leute, aber die machen das halt eigentlich ganz gut und ja, also wie gesagt, also ich tue mir schwer zu sagen, dass wir ETV genug machen, weil das finde ich nicht. Wir müssten eigentlich viel mehr machen, um den Sportart einfach in Hamburg größer zu machen, in Hoffnung, dass dann halt neue Vereine dann halt irgendwie gegründet werden, damit wir dann halt auch mehr Spieler bekommen. Das wäre halt ein Wunsch, aber im Ehrenamt sehe ich halt leider große Schwierigkeiten dabei. Hm.
Jetzt nochmal rückblickend auf unsere Punkte für diese Saison oder was wir uns so ein bisschen gewünscht haben, was für ein Wandel man antreten muss. Gab es noch so Themen, die dich irgendwie angesprochen haben? Hast du noch was auf dem Herzen?
Also, ich habe noch nie wirklich Gedanken gemacht über Unentschieden und wie das System in Deutschland ist. Seitdem wir das halt gesprochen haben, merke ich, wie doof das ist. Also, du spielst erstmal 60 Minuten und dann spielst du eine Verlängerung, so wie, keine Ahnung, du brauchst einen Sieger, deswegen spielst du diese Verlängerung. Und wenn dann halt immer noch unentschieden, dann gehen alle nach Hause und sagen, okay, das war mal schön. Das war dann halt irgendwie, also die 10 Minuten, also wenn du einen Sieger unbedingt haben willst, dann musst du es zu Ende machen. Also dann musst du Overtime und dann Penalty und dann hast du einen Sieger oder lass das. Also finde ich halt so. Dann kann man halt immer noch über Modus sprechen. Ich fand eure Idee so 3-3 oder 4-4, finde ich super spannend. Und kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich meine, ja, also wie gesagt, ich habe noch nie darüber nachgedacht, bis ihr das halt erwähnt haben. Und jetzt denke ich so, das kann man nicht so behalten, wie es ist. Das geht einfach nicht.
Ja, wir haben viel Freizeit. Wir denken über viele dumme Sachen nach. Wir sehen das genauso. Und wir haben mitbekommen mittlerweile, es gibt ja irgendwelche Nachwuchsligen, da wird das jetzt, glaube ich, schon geplant. Aber ich glaube, das ist noch nicht entschieden und nicht spruchreif. Aber auf jeden Fall wären ein paar Pilotprojekte ganz spannend.
Das, ich hoffe, das wäre lustig. 3-3. Darauf würde ich mich richtig freuen.
Ja, ich frage mich eigentlich auch, wann der Dachverband seine Entscheidung zur dieser 3-3 WM fällt, weil eigentlich müssen da jetzt irgendwann mal diese zwei Teams benannt werden, die da hinfahren dürfen. Wir hatten ja aus Berlin heraus eine Anmeldung abgegeben, aber bis jetzt habe ich von nichts gehört. Mal schauen, ob da.
Stimmt, das gibt ja ein 3-3 WM. Also das ist ja auch, ich weiß nicht so genau, was ich irgendwie von den ganzen Kram denken. Ich weiß ja, also meine Meinung, warum zum Beispiel Floorball nicht olympisch wird, ist, dass so wenig, es ist halt zwei Teams, die immer gewinnen und alle anderen haben keine Chance. Und solange es so bleibt, wird das schwierig, eine olympische Sportart zu werden. Und ich glaube, da muss man halt schauen, also IFF müsste eigentlich gucken, dass da mindestens 4 bis 5 Länder um Gold kämpfen. Dann kann man halt, dann wird es spannend. Und alle diese Ideen, was die jetzt probieren, kann man halt schon mal probieren. Also ich finde 3-3 WM ist eine spannende Sache. Lass mal das probieren und gucken, was passiert. Ich glaube aber, die Ergebnisse werden halt noch deutlicher, wenn wirklich die Besten auf dem Platz stehen. Aber man soll halt lustige Sachen ausprobieren. Und da finde ich halt, das IFF kann halt gern auch solche Sachen ausprobieren. Why not?
Aber ja, es ist ja, ich glaube, es ist schon so, dass es jetzt nicht mehr zwei Teams sind. Ich glaube, dass tatsächlich die Tschechen ordentlich aufgerückt sind, dass die Schweizer auch mal einen guten Tag haben können. Ich glaube, dass das schon da nach vorne aufgerückt wurde. Ich fand in dem Kontext auch nochmal spannend, eigentlich etwas, was mir persönlich nicht gefällt, und zwar diese Änderung des Spielmodi in ein 3x15 und ich glaube sogar ineffektive Spielzeit, weil natürlich je kürzer du so ein Spiel machst, desto wahrscheinlicher ist es, dass mal der Favorit stolpert und dann schließt du ja so diese Lücken künstlich so ein bisschen auch bewusst, den Wettbewerb halt nochmal spannender zu machen. Also das ist ja so ein bisschen die Idee gewesen, das hat jetzt nichts mit dem 3-3 zu tun, aber diese Idee hat es gegeben. Und ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde, dieses 3-3 ist einfach ein Spaß und hat eigentlich mit einem ordentlichen Floorball 5-5 mit Strategien und Taktiken eigentlich nichts zu tun. Ich befürchte aber tatsächlich, dass für die Entwicklung der Sportart, also dafür, dass Leute sich irgendwo einen Floorball-Schläger in die Hand nehmen, einen Lochball vor sich haben und aufs Tor schießen, dass das halt solche speziellen Sonderprodukte nötig sein werden, um dann halt auch in Locations zu spielen, wo man halt kein großes Feld aufbauen kann. Also es ist halt so, Floorball ist halt, wir denken irgendwie, wir sind so eine Trendsportart. Trendsportart waren wir schon vor 25 Jahren und auch heute spielen es jetzt zwei Hanseln mehr. Aber es ist halt schwierig, Floorball irgendwo zu installieren, weil du halt eine Infrastruktur brauchst, weil du Ausrüstung brauchst, weil du mehr Leute brauchst, um das zu spielen. Wenn du Tennis spielen gehen willst, gehst du halt mit zwei Leuten irgendwo hin. Noch einfacher, du suchst ja Einzelsportarten. Mehr und mehr Leute machen ja heute Individualsport, einfach weil alles ein bisschen hektischer ist und weil es alles schlechter organisieren lässt. Und deshalb brauchst du halt auch einen Ansatz, um Floorball halt niedrigschwelliger halt irgendwie anzugehen. Aber ja, Mai, man kann sich nicht aussuchen.
Nein, ich glaube, das ist halt auch, was du gesagt hast. Wir müssen halt gucken, dass das bekannter wird. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass in Deutschland werden halt der Sportart nicht bekannter. Also es ist immer das Gleiche, wenn du halt mit Leuten sprechen und man fragt dann halt so, und dann sagt man ein Foto oder sowas, dann so, ach, stimmt, das kenne ich doch, das habe ich in der Schule gespielt. Ja, das ist Floorball. Hä? Mein Lehrer hat gesagt, das ist Feldhockey. Und dann sieht man halt, wo du stehst dann halt. Wenn in den Schulen Floorball gespielt wird, aber es wird nicht unter Name Floorball, sondern Feldhockey gespielt. Wie soll man halt dann halt weiterkommen?
Ja, das stimmt.
Wie sollen halt die Jugend das dann wissen?
Das wird tatsächlich unterschätzt, dass Floorball in Deutschland eigentlich in den Schulen bereits jetzt riesig ist. Ich kann mich erinnern, als ich noch für meinen Vor-Arbeitgeber gearbeitet hatte, wir haben ja auch relativ viele Schulsets verkauft. Und wir waren, ich glaube, was Schulsets anging, jetzt weiß ich nicht, ob die Nummer 2 oder die Nummer 3 der Welt. Und da konnte man sich auch fragen, wo gehen denn die Dinger eigentlich hin? Weil jetzt irgendwie die Wettbewerbe oder die Top-Ligen, die wachsen jetzt, oder die gesamten Mitgliederzahlen und Vereine, die boomen jetzt nicht wirklich. Aber der Absatz von diesen ganzen Kinderschlägern oder Schulschlägern, der war schon sehr, sehr groß. Und irgendwie versackt das ja zu einer gewissen Phase. Aber ich glaube, es liegt dann tatsächlich daran, dass so wie wahrscheinlich du und ich irgendwann mal Floorball angefangen haben, du hast es halt in der Schule in die Hand genommen und dann hast du dich halt umgehört und umgesehen. Jetzt macht es mir Spaß, wo kann ich denn weiterspielen? Und wenn du halt vor Ort kein Angebot hast, um weiterzuspielen, na gut, dann gehst du halt Basketball spielen. Und insofern ist es halt eine zweigleisige Entwicklungsgeschichte. Du musst einerseits halt die Schulen triggern, um Floorball zu spielen. Ich glaube, dass das tatsächlich schon der Fall ist. Und jetzt musst du dir halt überlegen, dass du halt auf kommunaler und auch auf Landesbasis tatsächlich relativ nahe, auch geografisch gesehen, nahe Angebote schaffst, niedrigschwellige Angebote. Das muss nicht immer ein Verein sein. Das kann auch mal ein Turnierchen sein oder eine Turnierserie seitens des Landesverbandes, damit die Kinder da halt aufspringen und sagen, ah, okay, gut, jetzt kann ich noch was anderes spielen. Und gibt es halt eine Street-Hockey-Tour in jedem Land oder dann gibt es halt werden dann halt von den lokalen Vereinen, die es schon gibt, vielleicht etwas weiter gegriffen und die ganze Region wird eingeladen zu so einer Veranstaltung. Es ist
das macht der ETV eigentlich ganz gut. Also wir haben halt KISS heißt das, Kindersportschule. Das ist so nach der Kita oder Schule können Kinder zwischen 4 und 8 Jahren quasi Sport und Bewegung probieren. Und da haben wir tatsächlich Floorball als einen, sag mal, Schwerpunkt oder einen Sportart, die da halt mit integriert ist. Und dann haben wir halt auch immer Feriencamps und da ist tatsächlich mittlerweile auch ein Floorball-Feriencamp. Und das haben wir seit mehreren Jahren und da merken wir halt in unserer Jugend, dass die Anfragen steigt, weil wir halt da präsent sind. Also es ist genau, was du sagst. Also wenn du rausgehst und gibst denen halt die Möglichkeit, den Sportler kennenzulernen und gleichzeitig sagen, da könnt ihr das halt auch spielen, dann kommen die dann halt auch. Und bei uns ist halt so, dass ich bin so hart gegen Wartelisten und habe mich intern so lange geweigert, irgendwie sowas einzuführen. Aber wenn ich höre, dass wir einfach eine Halle mit 25 Kinder haben, wo eigentlich nur 12 da reinpassen, dann muss man halt sagen, okay, vielleicht müssen wir mal mit Wartelisten jetzt starten. Und das haben wir halt jetzt auch getan. Aber man merkt, wie viel Profit du kriegen kannst, wenn du in den Schulen arbeitest und versuchst dann halt den Kontakt Schule-Verein zu verbinden und dann halt auch versuchst dann halt immer ein Angebot zu geben für Leute, die nicht unbedingt in den Sportverein sein wollen, sondern du bist einfach so, okay, hier kannst du zum Training kommen und probier mal den Sportart aus oder man bietet so Ähnlichkeiten aus, dass man merkt, dass das würde halt viel bringen.
Das mit Sicherheit. Ja, ich glaube, jetzt haben wir eigentlich weit um uns gegriffen. Was mir übrigens, Andreas Kasche hat mir einen schönen Link geschickt, wo wir vorhin so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie weit man zurückblickt und ob man jetzt noch in einem fortgeschrittenen Alter spielt. Hatte mir Andreas Kasche einen Link geschickt zu einem Masters-Turnier oder zu einem Veteranenspiel von Storetta. Hast du es gesehen?
Ich habe nichts gesehen, aber ich habe davon gehört.
Ja, ich schicke es dir weiter. Und zwar sieht man da in einem sehr fitten Zustand eine Hannes Oehlmann. Auch ein Frederik Holz sieht aus, als wäre kein Lenz vergangen. Dann aber ein Mika Kohonen und ein Ricky Hiverinen, die Trikots haben, da passt der Schnitt leider überhaupt nicht mehr. Also die Zeit vergeht. Glaube ich, auch bei diesen großen Namen.
Ja.
So ist es halt.
Deswegen sind wir nicht mehr tätig. Deswegen sind wir neben dem Feld.
Zumindest sieht es nicht mehr so aus, wie es mal ausgesehen hat. Kann man nichts dagegen machen. Johann, ja. Ich hoffe, wir brechen irgendwann gemeinsam wieder irgendwohin auf. Sei es jetzt sportlich lastig oder nicht. Ansonsten besuche ich dich auf ein Weinchen und du besuchst mich. Ich drücke euch und euren Jungs diese Saison auf jeden Fall noch ganz doll die Daumen. Ich habe ja eine gewisse Sympathie für.
Solange wir nicht gegen Berlin spielen, ist alles easy.
Ja, ich glaube tatsächlich, wir haben sogar in ein, zwei Wochen, glaube ich, sogar das nächste, das Rückspiel.
Ja, und ich glaube am Sonntag.
Ja. Und ich glaube, es geht um einiges. Also zumindest ein bisschen. Also ja. Bei Berlin schon. Bei euch geht es auch darum, dass man sich da nochmal festkrallt. Und es wäre wahrscheinlich nicht schlecht, wenn ihr mal auch auswärts mal einen Punkt holt. Weil das ist ja nicht würdig eines Titelfavoriten oder Titelkandidaten, dass man draußen so oft ausrutscht.
Ja, schauen wir mal, was passieren. Aber Berlin ist immer, weiß ich nicht so genau.
Es immer ist, eine Reise wert, würde ich sagen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Zum Final Four ist das eine Reise wert.
Alle spätestens dort. Guter Stichpunkt, das nehme ich einfach als Schlusswort. Und zwar für alle, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Am 11. und 12. Mai 2024, etwas später als es in den letzten Jahren der Fall war, weil diese Arena, diese Max-Schmeling-Halle in Berlin halt heiß umkämpft ist und dort halt auch andere Sportarten reinkommen. Deshalb dieses Jahr findet das Final Four etwas später statt. Aber falls ihr noch nichts geplant habt, dick einkreisen in eurem Kalender. Ich glaube, die Veranstalter wollen mit Sicherheit den nächsten Schritt machen, die Halle wieder ein bisschen voller kriegen. Und wir haben ja heute mit Johann über dieses Thema Entwicklung und auch Wachstum gesprochen, was es letztendlich braucht. Und mit Sicherheit ist es entscheidend, dass eine solche Veranstaltung installiert wird, wo man nach außen auch zeigt, was die Sportart kann und nicht nur davon träumt, was sein könnte. Insofern, Johann, vielen lieben Dank. Es war schön, dich zu hören, zu sehen. Wir plaudern mal wieder. Und dem Rest wünsche ich einfach einen schönen Februar und bis zur nächsten Folge mit Tillmann. Tschüss!
Tschüss!